ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Wir hätten es gerne 11.11 Uhr geschafft. Es ist 11.13 Uhr geworden. Zum Sonntag nehmen wir auf. Hier wird heute so richtig eine Folge durchgelurcht. Derowegen begrüße ich Itzo, den Herrn Stett in der Leitung. Grüß Gott.
Seid gegrüßt. Salve.
Wir sind bei Folge 19 angekommen. Und es ist wirklich
Jubiläum bald.
Ja, wir haben bald Jubiläum. Und es ist wirklich faszinierend, weil man sich immer mal wieder vor Augen bzw. vor Ohren führen muss an unserer Position, dass wir das wirklich im Prinzip jetzt 19 Wochen konsekutiv in Folge ohne Pause durchgezogen haben. Da bin ich ein bisschen stolz auf uns, du.
Das ist wirklich, also wenn man sich so überlegt, das hat jetzt auch ein Kumpel zu mir gesagt, eigentlich kann man nach 18, 19 Folgen sagen, dass wir die Startschwierigkeiten überwunden haben, die wir nicht hatten.
Ja, wobei man sagen muss, wir mussten uns ja doch so ein bisschen an das Medium gewöhnen, glaube ich. Aber so mittlerweile ist das ein fester Fixpunkt in meiner Woche. Ich freue mich immer darauf, wenn wir miteinander brabbeln. Und man hat auch so das anfängliche Fremdeln mit dem Mikrofon und mit dem, ja, nicht so wissen, für wen man und gegen wen man da spricht, so ein bisschen abgelegt, habe ich das Gefühl. Also mir macht es einfach mittlerweile nur noch riesengroßen Spaß. Ich freue mich sehr, dich zu hören, wenigstens einmal die Woche. Und insofern, ja, bin ich sehr glücklich, dass das nach wie vor einfach so vonstatten geht. Das wollte ich bloß zum Sonntag einfach mal kundgegeben haben, statt vielleicht im Fernsehgarten. An der Stelle haben wir uns jetzt hier zum Distanzen und zum Glorien versammelt.
Auf jeden Fall. Ich möchte noch zwei Sachen dazu ergänzen. Die erste, an das Medium gewöhnt, haben wir, glaube ich, erst dann, wenn wir uns endlich sehen können. Und das wenn dann meine Buchse von, also die von meinem Handy, die Audiobuchse, wenn die jetzt funktioniert, das tut sie nämlich. Ich war nämlich bei Smartmobile Grimma und habe das dort machen lassen. Und das war ziemlich cool, weil ich habe erstmal gedacht, dass sie die Buchse austauschen müssen, so wie wir das jeden Tag eigentlich machen. Allerdings haben die dann einfach nur mit einem Staubsauger bzw. mit dem Puster da einmal durchgelurcht und haben gesehen, dass da quasi die halbe Hosentasche in diesem Audioanschluss drin war.
Ja, das ist öfter mal so. Da sind die Anschlüsse leider nicht ganz so zuverlässig, was das angeht. Beziehungsweise sie sammeln zuverlässig sämtlichen Müll der letzten 1000 Jahre ein.
Etwa. Und die zweite Sache ist, du hast ja Gebrabbel gesagt. Hm. Und mir ist zu dem Wort eigentlich eingefallen, dass wir konversieren.
Ja.
Fällt dir da ein Lied ein, wo das immer war?
Mir fällt ein Lied ein, nämlich von Hans-Leo Hassler, Tanzen und Springen.
Genau.
Das ist eine schöne Strophe, die unter anderem die Textzeile inne hat, mit ihnen spazieren und konversieren, freundlich zu scherzen, freut mich im Herzen wie Silber und Gold. Falalala, lalala, falala, falalala, falalala, falala. Und da haben immer mal der ein oder andere Tomaner es nicht fertiggebracht, das Konversieren von Konservieren zu trennen sprachlich. aber das nur am Rande. Ja, doch, das ist mir doch durchaus geläufig. Das singen wir auch ab und zu mit Amakord tatsächlich noch.
Tanzen, echt, ja?
Springen,
ja. Ah, das habe ich Ewigkeiten nicht gesungen.
Aber sag mal, Stett, hast du auch schon ein zynisch-ironisches Video gemacht, warum dir alles auf den Sack geht gerade?
Das habe ich noch nicht gemacht, nee. Das habe ich auch nicht vor, weil wenn ich das mache, ich kann das leider nur in einem Ningelton.
Nee, du wirst es ja auch mitbekommen haben, diese Aktion diverser Schauspielerinnen und Schauspieler. Es ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich finde, das zeigt aber ganz gut das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass man doch gelegentlich einmal mehr schweigen sollte und einmal weniger was einfach in die Welt rausschießen. Und ich finde, an der Stelle hätte es den Beteiligten auch ganz gut getan. Natürlich kann man niemandem unterstellen oder will man niemandem unterstellen, vor allem nicht aus der Riege, dass sie das unbedacht getan haben. Ich denke schon, dass da eine Absicht dahinter gewesen sein wird. Aber so dieses Echo bei sämtlichen Leugnern, Rechten und so einfach billigend in Kauf zu nehmen, das finde ich dann schon wieder ein bisschen schwierig, weil es ist eher Wasser auf die Mühlen derer, die sowieso schon dem Ganzen eher kritisch gegenüberstehen. Wobei das jetzt nicht heißen soll, dass man einfach alles hinnehmen soll. Aber sagen wir mal, es hilft der Sache nicht, sondern es ist eher es trägt eher einer Spaltung bei. Und das ist genau das, was sie ja, glaube ich, eigentlich nicht wollten mit den Videos. Aber ich finde, das hätte man durchaus absehen können, weil die Art und Weise eben doch so angelegt ist, dass nicht jeder alles so versteht, wie es verstanden werden soll.
Du hast es sehr gut zusammengefasst. Ich habe schon Angst gehabt, wenn bei dem Thema, wie du angefangen hast. Entscheidender Punkt ist der, dass man nicht alles hinnehmen muss und dass es tatsächlich auch wirklich Schwierigkeiten mit sich bringt, was jetzt beschlossen wurde, wenngleich es insgesamt richtig ist.
Du, ich bin da ja, völlig bei der Aussage, dass man einen kritischen Diskurs haben muss, aber ein kritischer Diskurs beinhaltet eben ein Sprechen mit beiden Seiten und nicht nur, und sorry, aber das sind einfach allesamt noch die Privilegiertesten der Privilegierten hier, vor allem in dieser Branche, und die tun damit vor allem denen Bärendienst, die gerade eben gar nicht stattfinden können. Also ich habe auch den einen oder anderen Schauspielerkollegen, den das maßlos aufregt im Moment, weil natürlich, je länger die Maßnahmen und alles so weggezogen wird, desto länger können wir auch unseren Beruf nicht machen. Ja? Das muss man einfach auch mal sagen. Je klarer und je schneller diese Pandemie in den Griff bekommen wird, desto schneller kann ich auch als Sänger, als Schauspieler meinen Beruf wieder ausüben, als Künstler. Und es hat ja auch einen Grund, warum wir momentan zu Hause sitzen, weil wir eben zum Beispiel als Sänger mit Hauptverteiler von Aerosolen sind. Ja, ob das jetzt im Einzelnen im Konzertsaal auch so der Fall ist, dass sich die Leute anstecken, ist eine ganz andere Frage. Aber prinzipiell sind wir mit dem, was wir tun, mit feuchtem Sprechen bei einem Schauspieler, mit Singen, sind wir Teil einer ja, Gefährdungsgruppe, zumindest in einem bestimmten Rahmen. Und das muss man halt auch mitsehen. Und natürlich tut das weh, seinen Beruf gerade nicht so richtig machen zu können. Natürlich ist das wirtschaftlich ein Desaster. Und natürlich muss man über alle Maßnahmen kritisch diskutieren können und auch dürfen. Und das darf man ja auch nach wie vor. Man wird ja nicht eingesperrt, nur weil man seine Meinung sagt. Aber ich finde halt, es muss dann auch irgendwie so stattfinden, dass man auch miteinander sprechen kann. Und die Art und Weise, wie diese Videos zum Teil sehr von oben herab kamen, fand ich eher kritisch tatsächlich. Und ich finde halt, freie Meinungsäußerung, weil das ja gerne bemüht wird, man darf ja seine Meinung nicht mehr sagen, das ist einfach falsch. Man darf seine Meinung sagen, aber man muss damit rechnen, ohne damit jetzt die Aktion im Speziellen zu meinen, sondern einfach grundsätzlich, man muss damit rechnen, wenn man Blödsinn in die Welt bläst, dass man auch Gegenwind bekommt.
Im Übrigen nicht nur, wenn man Blödsinn in die Welt bläst, das ist so, dass man Gegenwind kriegt, wenn man seine Meinung äußert, und das ist der Sinn daran. Nicht, dass man einfach nur raussagt, was man denkt, sondern dass man das dann auch verteidigt, beziehungsweise hinterfragt, was man selber gesagt hat. Also unabhängig jetzt davon, sondern grundsätzlich.
Und letztendlich funktioniert ja die Wissenschaft genauso. In der Wissenschaft gibt es eine Studie, dann gibt es eine Studie, die das möglicherweise widerlegt. Das ist genau dasselbe. Es ist ein Hin und Her. Die Leute sind im permanenten Diskurs und im Dialog miteinander. Und letztendlich muss das genauso sein, und freie Meinungsäußerung heißt eben nicht, ich glaube, wir haben das Thema dann ausführlich behandelt, so lange sollte es eigentlich gar nicht werden. Freie Meinungsäußerung heißt eben nicht, ich sage, was ich will, und Widerspruch bedeutet, ich darf meine Meinung nicht sagen. Das ist nicht der Fall. Damit will ich nicht sagen, dass das Cancel Culture in irgendeiner Form was Gutes ist, von dem ich übrigens immer völlig das Falsche dachte. Also ich habe das irgendwie immer völlig falsch verstanden, was Cancel Culture wirklich meint. Aber das nur am Rande. Das ist halt auch nicht der Weg, Leute pauschal wegen Schuldverdacht abzusägen. Das geht halt gar nicht, weil wir erstmal in Deutschland eine Unschuldsvermutung haben. Aber grundsätzlich muss es erlaubt sein, sich kritisch miteinander auseinanderzusetzen. Und das bedeutet auch, dass wenn ich was für ein Statement auch immer abgebe, und oft sind die nun mal polarisierend, dass ich dann eben auch damit rechnen muss, dass da auch was zurückkommt. So.
Ich gebe jetzt mal noch ein anderes Statement ab.
Hau mal raus.
Ziegenkäse mit Knoblauch sollte man nicht essen, wenn man den ganzen Tag eine Maske auf hat.
Das ist was, das kann ich total nachvollziehen. Und in dem Zusammenhang ist mir aber auch eine Frage gekommen in den letzten Wochen. Meinst du, durch das verpflichtende Maskentragen hat sich der Absatzmarkt von Kaugummi erhöht?
Ach so, nee, Tatsache, das könnte sein, aber ich glaube nicht. Es gibt aber, das ist interessant, weil es tatsächlich eine sogenannte, wie hieß das? Es gibt eine Kurve, die wurde benannt nach etwas, nämlich dass Lippenstift in Krisenzeiten mehr gekauft wird als sonst. Warum auch immer, ich habe die Begründung mal gelesen, habe ich aber vergessen. Vermutlich, weil das eine Art Luxus ist oder sowas, den man sich dann selber gönnt. Jetzt allerdings zu Corona-Zeiten ist nicht der Absatz von Lippenstift gestiegen, sondern von Mascara und sowas, weil ja unter der Maske man das nicht so sieht. Und daraufhin habe ich begonnen, ein bisschen zu beobachten, wie die Menschen mit ihren Augen umgehen. Mhm. Wer sich seine Augen so schminkt und so und wie und ob das mehr ist als sonst.
Und wie ist der Outcome deiner empirischen Studie?
Es ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, Leuten in die Augen zu gucken. Egal ob Frau oder Mann. Es ist immer schön.
Das sowieso. Und ich finde es auch fantastisch, wenn es Leute wirklich schaffen, auch mit den Augen zu lachen.
Das, ja. Und das ist jetzt besonders, merkt man das, ob jemand ehrlich lacht oder nicht.
Ja. Aber meinst du nicht, dass der Absatz, der erhöhte von Lippenstift möglicherweise mit der Butterknappheit zu tun hat und man sich das einfach als Fett aufs Brot knallt?
Ach so. Also könnt ihr mal versuchen. Wir können ja gerne mal eine Testreihe fahren, wie sich das auswirkt auf Verdauung.
Und es ist ja auch praktisch, weil Lippenstift wird ja heutzutage auch mit sämtlichen Geschmacksrichtungen mitgebracht. Kannst du dir also Kirschbutter aufs Brot knallen oder Erdbeerbutter oder was auch immer, Vanillebutter. Aber weil wir gerade bei Brötchen und Brot sind, das ist lustig, dass du das gerade ansprichst, denn bevor wir jetzt hier diese kleine handliche Folge aufgezeichnet haben, beziehungsweise aufzeichnen im Moment, habe ich mir schnell noch zum Frühstück was gegönnt. Und dabei ist mir was passiert, das ist mir seit, ich glaube, 20 Jahren nicht passiert, ohne Scheiß. Ich habe mir einfach, weil ich nicht schnell genug weggezogen habe, am Ende beim letzten Bissen in den Finger gebissen.
Echt jetzt?
Ja. Also da dachte ich wirklich, also langsamer essen wäre dran.
Ja, das wäre wirklich... Naja. Das ist wirklich gut. Ich dachte schon, dass mein Schnitt in den Finger, weil ich zu gierig mein Brötchen aufgeschnitten habe, heute schon das erste Desaster ist. Aber reinbeißen ist nur wirklich ein bisschen...
Ja, das habe ich auch, wie gesagt, das habe ich ewig nicht erlebt. Ich glaube, es ist 20 Jahre her ungefähr. Sammerstedt, drei Dinge.
Drei Dinge.
Die du im Thomanerchor am liebsten gemacht hast, was das Freizeitangebot anging.
Das kommt eigentlich auf die Schuljahre an, aber ich werde jetzt mal von den letzten Schuljahren ausgehen.
Ja.
Oder nein, ich fasse mal ein paar Sachen zusammen, so machen wir es am besten. Ich habe sehr gerne Fußball gespielt am Ende der Chorzeit, das habe ich aber erst ab der 7., 8. Klasse so entdeckt, weil ich dazu gezwungen war. Und irgendwann, weil ich ja in der 7. Klasse im Stimmbruch war und da hat man zu viel Zeit.
Außerdem lag das ja darum, dass du 5., 6., 7. Klasse die ganze Zeit mit Gipsdruck rumgerannt bist.
Ja, in der 5. Klasse eigentlich. Ja, das ist wirklich, ich war als derjenige bekannt und bin es auch immer noch, der viel zu viel beim Chirurgen gewesen ist. Naja, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht, auch im Tor. Und es liegt auch daran, ich war anfangs nicht besonders gut. Und es gibt aber, ich war sehr ehrgeizig, weil es ganz viele gab im Chor, die gesagt haben, du musst das machen und das ist übelst geil und mach Spiel und du spielst richtig gut, obwohl ich mir im Hinterkopf immer gedacht habe, so gut bin ich nicht, es gibt genug, die es besser können. Aber es war aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht verstehe, haben Leute mich enorm dazu motiviert, das zu üben und besser zu werden. Und deshalb habe ich das sehr gerne gemacht, also im Tor zu stehen und auch zu üben, auch alleine. Und die zweite Sache ist, ich habe in der 5. oder in der 6. Klasse hunderte Papierboote gebaut, gefaltet. Hunderte. Und zwar aus alten Programmheften. Das ist die zweite Sache, die ich sehr gerne gemacht habe.
Warum?
Und die dritte Sache tatsächlich.
Wenn ich das mal nachfragen darf, warum?
Naja, ist doch offensichtlich, oder?
Wolltest du die Pleiße blockieren?
Nein, es ist nicht offensichtlich. Und zwar weiß ich nicht, weil wir mit einem Kumpel wollte ich gerne, der auch in meiner Klasse war, wollte ich gerne über 1000 machen.
Ah,
okay. Über 1000 Papierboote. Das haben wir leider nicht geschafft, aber einige hundert haben wir. Ein paar habe ich auch noch. Die dritte Sache ist, ich bin sehr, sehr gerne spazieren gegangen.
Mit schon zu Kurzzeiten?
Klassenkameraden. Ja, krass. Schon zu Kurzzeiten. Mit meinem Zimmerkameraden Johannes. Und auch mit Friedrich bin ich sehr viel spazieren gegangen.
Ja, schick.
Ja, kann und wie sieht es bei dir aus? Also ich habe sicherlich, fallen mir jetzt manche Sachen nicht ein, aber die Sachen, die mir als erstes eingefallen sind, sind ja meistens dann auch die, ja, die man zuerst denkt.
Es gab ja Dinge, die man wirklich regelmäßig gemacht hat. Dazu zählt bei mir halt auch absolut Fußballspielen zum Beispiel. Oder auch Tischtennis spielen, hat man auch öfter gemacht. Und dann gab es so Dinge, die, sagen wir mal, waren so trendmäßig unterwegs. Das waren zum Beispiel Krampenschlachten. Ich weiß nicht,
Oh
ob
Gott.
das kennst du ja auch noch wahrscheinlich. Also eine Krampe war im Prinzip wie so ein kleines Stück Papier, was man so gefaltet hat und dann mit dem Gummi aufeinander geschossen hat. Das war natürlich so typisch dämliche Kindergeschichte. Und tat auch ganz gut weh, wenn man es abgekriegt hat. Das war dann irgendwann verboten, weil ja, es durchaus auch manchmal ein bisschen heftiger getroffen hat oder halt, keine Ahnung, mal was ins Auge gegangen ist. Das ist dann verboten worden, zu Recht. Und dann gab es auch so auf dem Hof so Stockkämpfe. Und also im Prinzip, keine Ahnung, man hat da irgendwie miteinander gefochten mit irgendwelchen Stöcken. Auch das kennt man ja von Kindern und Jugendlichen, also zumindest aus unserer Generation, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ich habe heutzutage selten eher Menschen mit Stöcken aufeinander einschlagen sehen. Und da gab es einmal ein Happening, und zwar hieß es von Alumnatsseite, das wird verboten, weil natürlich auch gefährlich und so, ist ja völlig klar. Und zwecks dessen durften alle noch einmal irgendwie für einen Nachmittag eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde so ein bisschen miteinander kabbeln mit den Stöcken. Und dann wurden alle Stöcke geschreddert. Ist das die richtige? Geschrottert? Nee, geschreddert. Also da
Geschreddert.
wurde so ein riesiger Schredder bestellt tatsächlich, wo alle Stöcke einfach weggeschreddert wurden. Und das war ein total großes Event. Also das war irgendwie total witzig. Nichtsdestotrotz sind das natürlich alles relativ gefährliche Sachen gewesen, also sowohl diese Krampenschlachten als auch diese Stockkämpfe. Aber Bock gemacht hat das halt natürlich trotzdem. Aber ich glaube, das Dritte, was ich am liebsten gemacht habe, war tatsächlich einfach weiter zu singen. Und zwar am Anfang so ein bisschen einfach nur für mich und dann irgendwann ja mit euch, also mit
Genau,
Fingerchor.
ja.
Das war einfach, irgendwann hat es dann auch einfach fest zum Tag gehört, bei mir zumindest.
Auf jeden
Also
Fall.
das waren so die drei Dinge, die ich in der Freizeit am liebsten gemacht habe.
Wir haben ja da auch früher tatsächlich mehrfach pro Woche geprobt am Anfang,
Ja,
ne? Dass
aber
das überhaupt möglich war.
man muss auch sagen, wir hatten es auch nötig.
Ja, das stimmt. Aber wir haben viel gelernt.
Aber in dem Zusammenhang, weil ja jetzt auch die ein oder andere Sportart gefallen ist, gab es eine Sportart, die du im Verein mal ausprobiert hast, wo du relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen bist, das ist irgendwie so gar nicht unbedingt was für mich? Man hat ja irgendwie in seiner Jugend doch das
Ja.
ein oder andere durchprobiert und hier mal im Verein was ausprobiert und dort mal im Verein was ausprobiert.
Ich habe
Witzigerweise, das Einzige, was ich nie gemacht habe, war im Verein Fußball spielen.
hast in einem ganz großen Verein Fußball gespielt.
In einem richtigen Verein.
In einem richtigen Verein. Wie ich ja im Übrigen auch. Das war jetzt mein größtes sportliches Erlebnis, gegen den Kreuzchor Fußball zu spielen im Tor. Das war mein größtes sportliches Erlebnis. Ja, ich habe noch zwei Sachen ausprobiert, so richtig verfolgt, sagen wir mal. Früher bin ich schwimmen gewesen, fünfmal die Woche, bis ich in Thomanico gekommen bin. Vorher, also wie gesagt, fünfmal die Woche schwimmen gewesen. Ich war nie besonders gut, habe das auch nicht gerne gemacht, aber es war dann quasi aus organisatorischen Gründen abgeschafft, weil ich halt, das geht nicht beides zusammen. Thomanico und so enorm Sport machen, das geht nicht. Und die zweite Sache habe ich im Studium gemacht. Ich bin relativ lange jede Woche einmal zum Volleyball gegangen, zum Unisport. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es allerdings dann auch wieder aus Zeitgründen nicht mehr gemacht. Und das ist was ich mir tatsächlich im Verein hätte vorstellen können, Volleyball. Es ist aber grundsätzlich bei mir so, dass ich nicht sportlich sehr ehrgeizig mehr bin. Der einzige Sport, wie gesagt, ich kann es mir immer noch nicht erklären, war der im Tor vom Fußball, vom Thomanerchor.
Siehste?
Das ist wirklich seltsam. Das ist sonst nie so gewesen. Aber da war ich so ehrgeizig, das kann es mir bis heute nicht erklären.
Ja, das kenne ich aber auch. Ich habe auch im Tor gestanden. Und da nimmt man dann irgendwie jedes Gegentor, was man kriegt, persönlich.
Ja, nimm es persönlich und du
Ja.
machst vor allem die anderen dafür haftbar.
Ja, zu Recht. Weil du bist ja der Letzte. Du stehst ja ganz hinten. Wenn jemand vor dir ganz alleine steht, dann hat vorne jemand einen Fehler gemacht. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Aber witzig, dass du sagst, Schwimmen ist nicht so deins, weil das ist bei mir tatsächlich auch so, wobei ich jetzt gar nicht so ungern schwimme, also ich schwimme eigentlich sogar sehr gerne. Ich habe zwar das ein oder andere traumatische Erlebnis damit im Nacken, wenn man so möchte, und zwar im wörtlichen Sinne. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ganz, ganz schwierige Hebelverhältnisse beim Schwimmen. Ich habe das Gefühl, ich muss unfassbar viel Wasser bewegen und komme nicht vom Fleck.
Es funktioniert ja über das dritte Newtonsche Gesetz, Aktio gleich Reaktion.
Also warte, ich gehe mir mal kurz einen Kaffee holen, während du das erklärst.
Du musst tatsächlich sehr viel Wasser bewegen, damit du dich überhaupt nach vorne bewegst.
Ja, das ist schon klar, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich habe zu kurze Arme im Verhältnis zu dem, was ich bräuchte oder so.
Stopp, ich bin wieder da.
Es gibt noch viele Dinge, über die wir sprechen müssen. Es ist viel passiert diese Woche. Und zwar unter anderem so.
Mach mal.
Das ist bei mir hier. Jetzt hat Herr Stett gerade technische Probleme. Ich überlege, ob wir das überhaupt schneiden sollen oder ob wir das einfach mal durchlaufen lassen. Haha. Wenn man Deutsch könnte, wäre es ganz fantastisch. Nö, ich glaube, wir lassen das einfach mal drin und ich versuche das jetzt hier einfach mal so ein bisschen zu überbrücken. Ich war gerade dabei zu sagen, es gibt noch einige Themen. Vielleicht schiebe ich dann einfach mal so meine Empfehlung dazwischen. Es gibt nämlich, ja, ich habe das jetzt einfach mal so überbrückt, ganz professionell. Er ist wieder da. Ich war gerade bei meiner Empfehlung, die wollte ich jetzt mal kurz dazwischen schieben. Und zwar die Instagram-Seite Wir haben Lust. Da geht es um sexuelle Aufklärung im besten Sinne, denn dort werden Themen behandelt, über Fragen, die man sich jetzt nicht so unbedingt zu fragen traut und unter anderem auch Themen, von denen man tatsächlich keine Ahnung hat, zum Beispiel als Mann hat man ja von bestimmten Frauendingen tatsächlich keine Ahnung, von bestimmten Krankheiten, die es da auch gibt und genauso ist es auch andersrum. Eine sehr gute Seite, kann ich euch sehr ans Herz legen, schaut da mal vorbei bei Instagram, Wir haben Lust, packen wir euch alles in die Shownotes und in die Infobox. Stett ist wieder da, wir waren gerade dabei, ich wollte dir gerade sagen, dass es einiges noch zu besprechen gibt, weil vieles passiert ist. Unter anderem so ein richtiger Oldschool-klassischer Juwelenraub in Leipzig. Hast du das mitbekommen?
Nee, das habe ich nicht mitgekriegt.
Das war nämlich richtig, also so richtig professionell Oldschool durchgezogen. Die haben nämlich einfach mal sich einen Wagen genommen und sind damit einfach in die Fensterscheibe, in die Frontscheibe reingefahren, haben dann dort die Auslage eingeräumt und sind mit dem geklauten Auto mit einem anderen dann einfach weggefahren. Das ist so richtig diese Oldschool-kriminelle Energie.
Alter, so wie man das aus dem Panzerknacker-Film kennt.
Ja, wahrscheinlich.
Aus Donald Duck und so, ja.
Und wahrscheinlich ist das, also ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein sächsisches Ding ist, dieses Festhalten an alten Einbrechermethoden.
Ach, du meinst wie in Dresden?
Ja, ich fühlte mich nämlich ein bisschen an Dresden erinnert tatsächlich. Was ist das? Das grüne Gewölbe.
Grüne Gewölbe, genau.
Ja. Ich höre dich gerade nur so halb. Bist du gerade irgendwo... Sitzt du gerade in der Küche und nimmst von dort auf, oder?
Nein, ich habe nur das Mikrofon gedreht.
Ah, er hat das Mikrofon gedreht. Na, das ist doch schön. Ja, Juwelenraub, also wenn da jemand was weiß, ne, gerne Hinweise an die Polizei, die freuen sich sicher. Aber da muss ich auch sagen, also das war so im besten Ocean's 11-Stil. Übrigens, ja, sehr guter Film, kann man mal gesehen haben. Das nur am Rande. Bei uns steht ein Festival vor der Tür.
Das habe ich auch schon gesehen und das ist sehr, sehr erfreulich, dass ihr das machen könnt. Es ist zwar wieder anders als überhaupt und auch anders als letztes Jahr, nehme ich an.
Ja, darüber sind wir aber auch sehr froh.
Ja. Erzähl mal was darüber, das würde mich jetzt sehr interessieren.
Ja, wir haben, das freut mich sehr, dass es dich interessiert. Ich blase es gerne in die Welt hinaus.
Ich möchte es nämlich gerne aus erster Hand erfahren, weil alles, was ich lese und anschaue, ist etwas, was mein Kopf interpretiert.
Aha, ja.
Verstehst du? Und wenn du mir das erzählst, dann habe ich mehr Möglichkeiten, das zu interpretieren.
Dann gebe ich es dir jetzt aus erster Hand. Wir sind sehr, sehr froh. Ich habe neulich im Interview gesagt, ich bin froh, dass es nicht gedruckt wurde, dass wir bei Arte offenbar einen bleibenden Schaden hinterlassen haben. Denn die zeichnen tatsächlich das Eröffnungskonzert auch wieder auf und übertragen das im Livestream am Freitag, am kommenden, ist das der 30.? Ja, es müsste der 30. sein, 30.04. Das kommt also im Livestream bei Arte Concert im Internet, im sogenannten. Und dann haben wir tatsächlich insgesamt 9 Streaming-Angebote inklusive des Konzertes, des Eröffnungskonzertes. Unter anderem die Ringmasters, die aus Schweden einen Stream beisteuern werden. Das ist ein Barbershop-Quartett, die wirklich, also mit zum Besten, der Besten gehören in dem Genre. Dann werden wir dabei haben Cantoria, das ist eine spanische Gruppe, die aus Spanien einen Stream zur Verfügung stellen bzw. machen werden. Und zwar aus einem wirklich, wirklich wunderbaren Haus aus Barcelona in eine Gaudi-Villa, die Gaudi entworfen hat, vor der ich auch schon mehrfach gestanden habe. Das wusste ich auch tatsächlich gar nicht, dass die von dort senden werden, aber dem ist wohl so. Also wirklich eine schöne Location und ein fantastisches Ensemble aus Spanien. Dann haben wir natürlich die Gewinner des Wettbewerbs von vor 2 Jahren, denn letztes Jahr hat er ja auch schon nicht stattfinden können, die German Jazz da. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch was sagen muss, aber das ist einfach eine großartige Nachwuchsgruppe mit unfassbar viel Potenzial, die aber trotz ihres sehr jungen Alters schon wahnsinnig weit sind, was das A Cappella-Singen angeht. Des Weiteren haben wir La Leluda, die das Familienkonzert bestreiten werden aus dem Schauspiel in Leipzig. Und dann auch abends noch ein volles Konzert. Das ist auch neu, das Familienkonzert gab es vorher digital noch nicht. Das haben wir dieses Jahr dann auch mit umsetzen können. Lalelu, eine, ja, ich weiß nicht, ob man das A Cappella Kabarett ist eigentlich, ja, glaube ich, schon das Treffendste. Also die sind sehr, sehr lustig, auch einen schönen Humor, kommen originär aus Hamburg, wenn ich mich nicht irre. Und da sind wir auch sehr froh, dass die dabei sind. Des Weiteren haben wir noch Voxit, auch eine Leipziger Gruppe, die ein bisschen das Pop-Spektrum mit abdeckt, und das Ganze endet dann in einem Abschlusskonzert, was wie gewohnt aus dem großen Saal des Gewandhauses stattfinden wird, wenn auch ohne Publikum, was uns natürlich sehr schmerzt in diesem wunderschönen Saal. Aber wir sind froh, dass es eben nicht so ist wie letztes Jahr, dass es nur ein gestreamtes Konzert und ein paar Grüße gibt, sondern dass wir wirklich volle Konzerte anbieten können, wenn gleich auch die Säle nicht voll sein werden.
Ja, sag das mal, in aller Kürze. Das heißt, ihr habt 9 Streams über diese gesamte Woche verteilt.
So ist es.
Jeder Stream, das ist natürlich toll.
Zu jedem Stream unter anderem wird auch wieder ein Vortrag bzw. eine Fragerunde mit Professor Dr. Fuchs stattfinden, wo man Fragen stellen kann, also der auch interaktiv gestellt wird. Wir haben uns dieses Jahr noch eine sehr anerkannte und bekannte Leipziger Virologin und Epidemiologin eingeladen, Corinna Pietsch, die natürlich auch, also das Thema, da kommt man nicht drum rum, wenn man Sänger ist und wenn man ein A Cappella-Festival macht, die natürlich auch sich in irgendeiner Form um das Thema Corona drehen wird, diese Fragerunde mit den beiden. Und ich glaube, das wird sehr unterhaltsam, ist es ja mit Professor Dr. Fuchs sowieso immer, und ich denke in dem Fall auch wieder sehr informativ. Da sind wir sehr froh drüber. Und also es gibt so ein paar Dinge, wo wir wirklich uns freuen, dass wir was überhaupt stattfinden lassen können. Es wird ein sehr, sehr engmaschiges Hygienekonzept geben. Es werden alle Mitglieder jeden Tag getestet, die in irgendeiner Form stattfinden. Also auch da gehen wir kein Risiko ein. Das Einzige, was wir leider wirklich nicht retten konnten dieses Jahr, ist der Wettbewerb. Da gab es aber auch gute Gründe für, weil natürlich letztendlich die Wettbewerbsgruppen ja streng genommen eigentlich Freizeitgruppen sind, so schwer mir dieses Wort über die Lippen geht, aber im Sinne eines fairen Wettbewerbs, wo ja die Bestimmungen überall momentan anders sind, wer sich wie wann treffen darf und in welchen Gruppen und wie groß, im Sinne einer Chancengleichheit und eines wirklich auch qualitativ hochwertigen Wettbewerbs, haben wir gesagt, das können wir so nicht durchführen. Dazu kommt halt die Tatsache, dass das Reisen ja nach wie vor sehr, sehr schwierig ist. Und da sehen wir uns als Veranstalter natürlich selbstverständlich auch in einer Vorbildrolle und in einer Vorbildfunktion. Und deswegen gab es da Gründe, warum wir gesagt haben, den Wettbewerb können wir dieses Jahr so leider nicht stattfinden lassen.
Ich stelle mir auch vor, für die Gruppe. Ich stelle mir auch für die Gruppen das seltsam vor. Ich meine, als wir dort angetreten sind, war komplett voll, der Mendelssohn-Saal vom Gewandhaus. Und es ist sicherlich nochmal eine ganz, ganz andere Herangehensweise an den Wettbewerb, wenn du dort singst und nur die Jury sitzt. Niemand anders.
Genau so ist es.
Ist sicher problematisch.
Also es gab einfach verschiedene Punkte, die uns zu dem Schluss kommen haben lassen. Schluss kommen lassen haben, was auch immer. Sortiert euch das in Deutsch so, wie ihr es braucht. Dass das einfach, also es soll ja trotzdem unser Wettbewerb bleiben, und unser Wettbewerb lebt von vielen verschiedenen Facetten, von der Atmosphäre eben über das ausgewogene Teilnehmerfeld, über ein sehr homogenes Teilnehmerfeld, über eine hohe Qualität, über eine Internationalität, und es sind zu viele Faktoren, die wir nicht sicherstellen können dieses Jahr, und deswegen haben wir gesagt, dann kann der Wettbewerb leider nicht stattfinden auf diese Art und Weise. Aber wir hoffen auf 2022 und insgesamt freuen wir uns sehr auf das Festival, was dann, wenn ihr das hört, heute Abend, wir sind ja im Prinzip mal wieder fast live, heute ist ja Sonntag, wenn ihr das hört heute Abend, beziehungsweise dann morgen zum Montag, dann am kommenden Freitag, dem 30.04., geht das A Cappella Festival los. Wir freuen uns sehr darauf und hoffen, dass viele von euch einschalten. Was ich noch sagen wollte, vor jedem Konzert gibt es ein Einführungsgespräch mit den Künstlern. Und es gibt auch eine Bezahlschranke, da hatten wir hier auch schon mal drüber gesprochen, weil wir natürlich, also mal davon abgesehen, dass wir als Festival natürlich auch irgendwie ein bisschen zumindest Einnahmen generieren müssen, ist es uns aber dennoch wichtig, eben die Kunst so wertgeschätzt zu wissen, dass eben die Menschen, und wir wissen von vielen, dass sie dafür bezahlen wollen, dass sie die Menschen auch weiterhin nicht als selbstverständlich hinnehmen. Das ist was uns wichtig ist, und deswegen erklärt sich auch die Bezahlschranke ganz
gut. Als jemand, der sowas konsumiert, als wir die Johannes-Version, von der wir vor einigen Wochen gesprochen haben, als ich die geschaut habe, da habe ich mich auch sehr viel besser gefühlt und konnte es besser genießen, weil ich einen kleinen Beitrag dazu geleistet habe, also dass ich das Ticket sozusagen gekauft hatte. Und ich wusste, ich schmarotze jetzt hier nicht rum, sondern ich kann es mir tatsächlich leisten, ich kann den Künstlern ermöglichen, dass sie sich auch von dem, was sie da machen, was leisten können. So rum.
Ja, genau. Und das ist halt, also das ist natürlich für die Künstler schön, aber hoffentlich halt auch für den Rezipienten am Ende, dass er das Gefühl hat, auch er kann nicht nur durch das Konsumieren, sondern eben auch durch das Mitfinanzieren was beitragen, dass A Cappella hoffentlich bis in alle Ewigkeit weiter stattfinden kann und wird. So, das war jetzt mal ein etwas ausführlicherer Werbeblock. Aber Stett, wir haben ja letzte Woche noch zwei Aufnahmetage gehabt des Nächtens.
Ach ja, genau, das hast du erzählt.
Genau. Und du weißt ja, nach müde kommt doof.
Ziemlich doof, ja.
Ja, ziemlich doof. Und es gab irgendwann den Punkt, wo wir festgestellt haben, es gibt so bestimmte Städte, die könnten auch Krankheiten sein, vom Namen her.
Okay. Olganitz.
So Sachen.
Olganitz.
Ja, gar nicht so. Also eher so diese Richtung, generell Worte. Also es müssen jetzt keine Städte sein, aber ich kriege zum Beispiel gerade totales Magengommern.
Das ist ganz schön. Magengommern?
Oder was gab es denn da noch so? Oh Gott, jetzt kriege ich die Beispiele gerade nicht zusammen. Aber es ist, also zum Beispiel, was mich immer irgendwie an eine Krankheit erinnert, ist Triptis.
Ja, ja, genau.
Das erinnert mich immer so ein bisschen an so eine Mischung aus Tripper und Syphilis.
Wie wäre es mit Telto-Fleming?
Ja, Entschuldigung, Sie haben da leider einen ganz üblen Telto-Fleming. Ja. Da würde ich mal drauf achten. Und was sich auch oft anbietet, sind sächsische Namen, haben wir festgestellt. Also sächsische Städtenamen.
Ja.
Sie haben da einen ganz üblen Bautzen. Es tut uns leid.
Also ja. Das wird das lässt sich nur noch mit Birlen behandeln. Also,
genau. Ja, also du merkst, es war wieder sehr, sehr gackrig und gaga. Aber wir haben festgestellt, dass Luther da sicherlich ein Fanboy von gewesen wäre.
Ja, ganz bestimmt, denke ich auch, ja.
Fanboy Luther ist auch, finde ich, ein schöner
Folge. Fanboy Luther. Vor allem, weil er überhaupt nichts mit der Folge zu tun hat. Wie immer.
Ja. Ja. Weil was
können. Genau.
Würden wir also so kaufen.
Kaufen wir so. Ist dir das jetzt spontan eingefallen?
So halb. Sagen wir mal so halb.
Erzähl mal, manchmal, da weißt du ja die Folgentitel vorher schon, oder?
Ja, wobei meistens ergibt es sich dann doch irgendwie spontan. Also man schnappt so bestimmte Dinge halt irgendwie auf, beziehungsweise denkt sich bestimmte Dinge und stellt dann fest irgendwie, das hat was von Folgentitel.
Es ist mir ja auch schon so gegangen, dass ich mir überlegt habe, wir reden gleichzeitig, pass mal auf, da haben die Leute mehr Spaß. Nein, also ich habe das ja auch schon gedacht, dass ich sage, okay, die Folge widme ich irgendjemanden oder das ist mir jetzt dieser Begriff, der klingt doch gut und dann bastel ich da irgendwas drum rum. Aber oft ist es aber so, dass es uns erst einfällt im Gespräch.
Zum Beispiel vorhin, bevor die Folge angefangen hat, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, aber ich hätte mir auch vorstellen können, die Folge einfach Städts Darmstädter Touristen
nennen genau. zu können. Genau. Nee, reden wir darüber nicht. Das habe ich. Oder Darmstadt ist verlassen. Aber andere ja, Frage. Okay, gut. Nicht beim gut, Frühstück du. Hören.
Aber ich bin neulich wirklich halb verrückt geworden hier. Vielleicht hast du es gesehen. Ich hatte das an berufener Stelle mit Menschen geteilt. Aber ich bin hier halb ausgerastet. Ich habe nämlich neulich mich um das Kabelmanagement, ich bin ja einer dieser Beamer-Menschen, also ich habe keinen Fernseher, sondern ich habe einen Beamer, was nach wie vor die beste Entscheidung meines Lebens war, so, also eine derer. Ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, aber
eben eine hängt der besten das Ding mal nicht zu hoch hängen.
Ja, da sieht man ja auch nicht mehr. Das, also ein Fernseher musst du ja, keine Ahnung, so alle 3, 4, 5 Jahre erneuern, um einfach auf dem Stand der Technik zu bleiben. Dieser Beamer hängt mittlerweile seit 7 Jahren, beziehungsweise dieses Beamer-Modell besitze ich mittlerweile seit 7, 8 Jahren und ich musste einmal eine Lampe wechseln zwischendurch. Und der ist einfach verlässlich und das ist vor allem kein Fernseher, der dumm in der Gegend rumsteht, sondern der hängt halt an der Decke und macht da sein Ding. Das kommt mir sehr zu Pass. Und das hat aber ein bisschen den Nachteil, dass man so ein bisschen Kabellage an der Decke in den Griff kriegen muss. Und ich war neulich im Baumarkt und habe eingekauft dafür und dachte, es geht möglicherweise, also man hat ja da so Kabeltunnel, wo man das reinlegt und dann sieht es normalerweise ganz ordentlich aus, so diese Kabel. Aber die Kabeltunnel müssen irgendwie an die Decke kommen. Und normalerweise habe ich da bei meiner alten Wohnung habe ich dafür so Powerstripes benutzt, die ganz gut da oben halt halten. Und dachte, ja gut, dann gehst du jetzt halt auf so doppelseitiges Klebeband, halt jetzt nicht nur nicht so ordinäres, sondern schon ein bisschen besseres. Und ziehst dann eine komplette Linie drüber und dann hast du das da oben so. Dann habe ich das da oben angeklebt, nahm die Arme nach unten und ich schwöre dir, der komplette Scheiß kam mir entgegen. Ich habe den kompletten Mist auf die Rübe gekriegt. Und das ging die ganze Zeit so. Ich habe das bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde probiert und irgendwann hatte ich so satt. Ich war kurz davor, irgendwas kaputt zu machen. Es gibt wenige Dinge, die ich mehr hasse als Technik, die nicht funktioniert. So, und dann habe ich meinem Vater geschrieben, was können wir machen? Und er sagte, naja, eigentlich nur anbohren. Und dann dachte ich, eigentlich müsste man es aus Prinzip anbohren. Einfach weil. So. Und habe mich aber am Ende dann doch dagegen entschieden und habe stattdessen das wirklich teure, diese Powerstrips am Band. Also das gibt es auch wirklich als Rolle.
Doppelseitiges so als Klebeband. Rolle.
Ja, nee, aber das ist dann wirklich stärker. Die halten auf einem Quadratmeter 100 Kilo.
Das ist nicht schlecht, auf einem Quadratzentimeter hoffentlich.
Nee, das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich dann damit wirklich nicht gegeizt. Das Problem ist, diese Rollen kosten für 5 Meter 15 Euro. Und habe da halt auch wirklich tief in die Tasche greifen müssen für. Aber jetzt klebt das Zeug und es wird nie wieder von der Decke kommen. Ich schwör's dir. Aber da bin ich neulich.
Bruder, wenn ich bei dir zu Besuch bin, dann fällt das runter, ich sag's dir.
Nein. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das fällt aus wegen ist nicht.
Wegen ja, Bodennebel.
Das war der Punkt, wo ich. Ja, genau, fällt aus wegen Bodennebel. Das war der Punkt, warum ich mich geärgert habe. Und dann habe ich mich noch, also einerseits amüsiert, aber auch geärgert. Und zwar unsere Aufnahmen gingen meistens so 18, 19 Uhr los. Und ich hatte mit Daniel vorher noch eine Begehung mit dem Team von Arte, der Thomaskirche, weil da natürlich immer klar sein muss, dort stehen Kameras, dort müssen Menschen hin, wie viel Abstand müssen wir halten wegen Corona und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben uns dort mit den Leuten getroffen und wollten dann zwischen dieser Begehung und Beginn unserer Aufnahme uns was zu essen holen. Und uns ist wieder sowas unfassbar Deutsches passiert. Wir standen wirklich, kein Scheiß, 18:01 Uhr beim Bäcker vor der Tür. Der Bäcker hat bis 18 Uhr offen. Wir standen 18:01 Uhr, die Tür war offen. Man hat gesehen, da lag noch, also da lag nicht mehr viel in der Auslage, aber es gab noch 2, 3 Sachen, die man durchaus hätte kaufen können. Und die haben gesagt, sorry, wir haben leider schon zu. Wo ich denke, eieiei.
Das fliegt also, ja weg dann, ne?
Das ist so geschäftsuntüchtig irgendwie, zu sagen, es war wirklich, wirklich ohne Mist, es war 18:01 Uhr. Ich meine, natürlich, rein formal haben sie bis 18 Uhr offen. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, noch Geld einzunehmen, dann nimm doch das Geld und renn. Also dann beharr doch nicht auf diesen. Und ich meine, es war ja noch alles da. Die hat die Kasse noch nicht zu, die Kasse war noch offen. Das habe ich wirklich so gar nicht verstanden. Aber das ist was, zum Beispiel bei einem Italiener würde dir das nie passieren. Wenn du bei einem Italiener essen gehst, haben wir es schon erlebt, der macht eigentlich 23 Uhr zu, ist noch da, man ruft an, sagt hier, wir sind zu 20, wie sieht denn das aus? Und dann sagt er, klar, wir lassen offen, weil der weiß, ich mache noch Umsatz, ich habe was davon und es ist Leben in der Bude. Aber Deutsche sind manchmal so unfassbar deutsch, das ist so krass.
Ich denke, es ist ja so, dass das von der Denkweise kommt, dass man sagt, irgendwo muss ich ja Schluss machen. Und wenn ich 18 Uhr Schluss mache, ist 18 Uhr Schluss, dann muss ich aber auch die Tür zumachen und nicht irgendwie noch den Leuten suggerieren, hier gibt's noch was.
Ja, genau so ist es.
Und
So. Naja, das war auf jeden Fall eine äußerst deutsche, es war auch ein bisschen amüsant, aber eine sehr deutsche Begebenheit, die Pünktlichkeit beim Bäcker. Sommerstedt, es gab eine Zuschauerfrage, beziehungsweise eine Zuhörerinnenfrage. Erzähl mal. Wer stellt denn eigentlich sicher, dass der Pilot mit 0,0 Promille ins Flugzeug steigt? Gibt es da Tests vorher? Nee,
nicht vor jedem Flug. Es ist...
Aber stichprobenartig, oder was?
Ja, genau. Stichprobenartig findet das statt.
Ah.
Und das können Bluttests oder Pustetests sein. Und an sich ist es sowieso, ist jeder verpflichtet aus der gesamten Crew, nicht nur die Cockpit-Besatzung, sondern auch die Kabinenbesatzung, die Crew so auch auf den ersten Blick einzuschätzen. Wenn jemand eine Fahne hat zum Beispiel, das auch zu melden. Zu sagen...
Und mit
ein begründeter Verdacht, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist, findet statt. Aber grundsätzlich sind die Pilotinnen und Piloten dafür selber auch verantwortlich, so wie du als Autofahrer auch selber dafür verantwortlich bist, nichts zu trinken. Wie gesagt, es gibt es stichprobenartig, so wie es auch im Straßenverkehr ist. Es ist aber natürlich öfter im Flugverkehr der Fall, unter anderem eben auch Urinproben, weil es ja auch Sachen gibt, die du nicht beim Husten oder beim Blut nachtesten kannst. Zumindest, weil es beim Urinproben schneller geht. Das gibt's auch.
Und wie ist das dann, also wenn du erwischt wirst, mal angenommen,
ist die Lizenz mit
Alkohol im Blut, ist komplett, also du hast auch keine Chance, die wieder zu kriegen, sondern das ist dann pauschal.
Richtig. Ja, also das weiß ich nicht, halt das weiß ich nicht genau, ob du irgendeine Art, ob es da auch Regelungen gibt, wie beim Autofahren den Idiotentest zu machen, der natürlich beim Fliegerei nicht so wäre, sondern da ob es irgendwelche anderen Möglichkeiten gibt, weiß ich nicht, aber konsequent wäre es, dass sie dann komplett weg ist. Inklusive noch ein paar anderen Konsequenzen. Jedenfalls gibt es auch die Möglichkeit, wenn Leute tatsächlich Probleme haben, dass die Crew sagt, entweder du meldest dich jetzt sofort bei den, beim psychologischen Management und lässt dich krank schreiben und klärst das, oder wir müssen einen Test anrufen. Das gibt es auch, dass man quasi noch die Möglichkeit hat, wenn es Probleme gibt, die Flugsicherheit dadurch zu erhöhen, dass die ursprünglichen Probleme für den Alkohol beseitigt werden. Manchmal halt psychologische Sachen. Das ist sehr, 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 sehr selten. Aber es gibt eben Mechanismen, die auch das sicher machen, dass man das eben findet. Ja, dass man also nicht nur sagt, Lizenz weg, tschüss, sondern dass man den Leuten eben auch die Möglichkeit gibt, Bescheid zu sagen, wenn sie feststellen, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt.
Sehr interessant. Ja. Nee, fand ich auch eine spannende Frage, weil stellt man sich ja so irgendwie auch nicht so.
Nee, habe ich mir auch nicht gestellt, bevor es mir eben erklärt wurde. Das hatten wir tatsächlich auch im Unterricht, dass es diese Mechanismen gibt und dass man immer in sich reinhören muss und dass, wenn jemand anders etwas feststellt, nämlich zum Beispiel eben eine Alkoholfahne, dass das der allerhöchste Gipfel ist. Und wie gesagt, es wird sehr viel in der Luftfahrt darauf gesetzt, dass Menschen keine Angst haben zu sagen, wenn irgendwas mit ihnen nicht stimmt. Weil es ist oftmals eine gesunde Reaktion auf irgendwelche Lebensumstände, dass der Körper da eine psychologische Reaktion auslöst. Und die muss man feststellen, und das kann jedem, auch einem Piloten, passieren. Und das ist dann eben leicht, zu der entsprechenden Stelle in der Fluggesellschaft zu gehen. Und das ist sehr wichtig, dass das leicht ist.
Sehr gut. Finde ich wirklich gut. Stett, was wollte ich jetzt? Ich habe den Faden verloren. Durch diese unfassbar detaillierte
Unterricht. Also wenn es da nochmal eine Nachfrage gibt, auf jeden Fall, das ist mir auch sehr wichtig, gerne nochmal stellen, weil das Vertrauen darf man nicht verlieren durch sowas.
Nee, klar, also ich meine, ich glaube auch, das war jetzt nicht, also das war jetzt nichts Implizites,
die
Frage, sondern es war wirklich eine reine Interessefrage. Ja. Hast du noch eine Begegnung der Woche? Das wollte ich fragen. Hast du eine Begegnung der Woche gehabt, irgendwie?
Nee, leider nicht. Ich habe gerade überlegt, ich begegne wenig Menschen, ja. Das ist leider, das ist eigentlich ja gut so aktuell. Aber ich war tatsächlich diese Woche nur hier. Ach, naja. Man kann von einer Begegnung der Woche sprechen. Ich habe dir das nämlich noch gar nicht erzählt, dass ich am Montag geimpft wurde.
Ja. Herr Stett,
wie kommt's? Es gibt nämlich ja die Möglichkeit, dass man sich als Kontaktperson, als enge Kontaktperson von Risikogruppen auch ein Impfangebot bekommt. Und da gibt es eben welche in meinem Bekanntenkreis, möchte ich jetzt nicht sagen, wirst du sicher verstehen, warum. Und das konnte ich sozusagen nutzen dann. Und auch einer von dieser, ein weiteres Plus auf dieser Zahl zu sein, derer, die an dem Tag geimpft wurden.
Verstehe, das ist aber schön. Mensch, Stett, das freut mich sehr. Ja, das wird mir hoffentlich auch irgendwann
das hoffe ich sehr. Das
Impfen. Ja. Schauen wir mal. Also wir wurden ja nicht müde, uns ein bisschen auch darüber zu beklagen, dass wir als Erste in Lockdown geschickt wurden, als Letzte wieder raus dürfen und wahrscheinlich dann auch noch als Letzte geimpft werden. Aber mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt.
Hattest du denn eine Begegnung der Woche?
Ich hatte einige Begegnungen, aber jetzt keine Begegnung, die ich so als Begegnung der Woche rausheben würde. Aber ich habe tatsächlich Freude dran. Ich darf wahrscheinlich, wenn alles gut geht, im Mai mal wieder eine Oper singen.
Das ist aber schön.
Die bereite ich gerade vor. Ja.
Das ist cool.
Und die muss ich gerade musikalisch vorbereiten, nebenher, während A Cappella Schritt für Schritt näher kommt. Ja, weil da geht es direkt nach dem Festival, dann erst nach Berlin und dann in die Schweiz, weil da findet das Ganze statt, oder?
Du musst immer oder sagen, nach einem Schweizer deutschen
Genau, Satz. Das wirkt, da freuen sich auch die Schweizer, weil, also, egal, das ist ein anderes Thema, aber sagen wir mal, mein Schweizerdeutsch ist nicht annähernd so schweizerisch, wie ich hoffe. Aber egal. Ja, aber da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das ist jetzt keine Begegnung der Woche, aber das ist zumindest ein Ausblick, der mir sehr gute Laune macht und verschafft, weil es wirklich einfach Spaß macht, mal wieder Oper machen zu können. Zumal es, wenn alles gut geht, eine sehr, sehr umfangreiche Produktion werden wird mit diversen anderen Dingen, die da noch mit dranhängen. Und da freue ich mich sehr drauf.
Das glaube ich.
Ansonsten werde ich jetzt heute zum Sonntag noch hier so ein bisschen wahrscheinlich durch den Park hühnern und ein bisschen Sonne aufnehmen und ein bisschen vor mich hin lurchen. Aber ich finde, die Folge haben wir jetzt sehr souverän und eben völlig frei von Fremdelei, das reimt sich, dem Medium gegenüber hier einfach eingetütet, weggesackt und richtig ein weggepodcastet, wie man so schön sagt.
Genau.
Hast du auch alles?
Dann würde ich nämlich langsam zum Heim kommen. Nicht ganz, weil ich der Gegner der Woche habe ich ja nur erzählt, wie es dazu kam. Nämlich haben wir uns dann, weil es in der Nähe von meinen Großeltern war, endlich mal wieder mit denen getroffen, die jetzt schon zum zweiten Mal geimpft sind. Und das war sehr, sehr schön.
Ach, herrlich.
Ja, sehr, sehr, sehr Super. Schön nach so langer Zeit. Und dann habe ich endlich mal wieder Eierlikör gekriegt. So.
Das ist eigentlich das Highlight gewesen. Ne?
Genau.
Gut, dann also bist du durch?
Ich bin durch. Ziemlich durchgeruscht.
Ja. Und außerdem am Ende.
Ja.
Dann komme ich jetzt zum heutigen Heinz. Das ist ein ganz kurzer, ein Sechszeiler. Hat mal länger nicht. Der steht sinnbildlich für das, was bald vor uns steht. Auf uns zukommt, meine ich, auf uns zuschwirrt. Der Heinz heißt nämlich Stiche. Von Dürers Meisterhand ein Stich betrachtet, wirkt mehr äußerlich. Dagegen dringt, wenn sie verzeihen, der Mückenstich weit tiefer ein. Man sieht hieraus, dass ein Insekt viel mehr kann als der Intellekt. In diesem Sinne,
alles Gute.
Tschüss.